Donnerstagvormittag. Das gleißende Vormittagslicht fiel durch die Fenster ins Wohnzimmer und den Flur. Die leitende Kriminalkommissarin Kathrine Brat stand schweigend vor dem Spiegel und betrachtete das Foto, das in dem Rahmen klemmte. Es zeigte eine Frau und ein kleines Mädchen. Beide saßen Arm in Arm an einem glattgespülten Felsen am Meer, mit nassen Haaren und in Handtücher gewickelt, als wollten sie sich nach einem etwas zu kalten Bad im norwegischen Meer gegenseitig wärmen. Doch jetzt tönte sie etwas. Blut war über den Spiegel und das Foto gelaufen und wie eine Trennlinie genau zwischen den lächelnden Gesichtern angetrocknet. Kathrine Brat hatte keine Kinder. Möglicherweise hatte sie sich irgendwann einmal welche gewünscht, doch in diesem Moment ganz sicher nicht. Sie war gerade wieder Single geworden und auf gutem Wege, die Karriereleiter noch weiter nach oben zu klettern. Oder etwa nicht. Sie hörte ein leises Räuspern und hob den Blick. Er begegnete einem vernarbten Gesicht mit vorspringender Stirn und seltsam hohem Haaransatz. Truls Berntsen.
»Was gibt's, Herr Kommissar?« fragte sie in gedehntem Ton und sah, wie seine Miene erstarrte.
Sie spielte darauf an, dass er trotz 15 Jahren Polizeidienst aus einem oder mehreren Gründen nie Kriminalkommissar im Dezernat für Gewaltverbrechen geworden wäre, hätte ihn sein Jugendfreund und jetziger Polizeipräsident Michael Bellmann nicht dort platziert.
Berntsen zuckte mit den Schultern.
»Nichts. Sie leiten ja die Ermittlungen.«
Er sah sie mit kaltem, zugleich unterwürfigem und boshaftem Hundeblick an.
»Befragen Sie die Nachbarn«, sagte Brad. »Fangen Sie mit der Etage drunter an. Uns interessiert besonders, was die Leute gestern und heute Nacht gesehen und gehört haben. Und da Elise Hermansen alleine wohnte, ist es auch von Interesse, mit welchen Männern sie Umgang hatte.«
»Sie gehen also davon aus, dass das ein Mann war und dass Sie sich von früher kannten?«
Erst jetzt bemerkte Kathrine Brad den jungen Mann, fast noch ein Junge, der neben Berntsen stand. Offenes Gesicht, blond, hübsch.
»Anders Willer, hab heute erst angefangen.«
Helle Stimme, lächelnde Augen.
»Gehen Sie schon mal vor, Berntsen«, sagte Kathrine.
Seine schlurfenden Schritte waren ein stiller Protest dagegen, von einer jüngeren Frau herumkommandiert zu werden.
»Willkommen«, sagte sie und streckte dem jungen Mann die Hand entgegen. »Ich bin Kathrine Brat, leitende Ermittlerin in diesem Fall, und du darfst mich gerne duzen.«
»Danke. Du warst doch auch in der Harry-Hole-Gruppe, oder?«
»Harry-Hole-Gruppe?«
»Im Heizungsraum«, Kathrine nickte. Sie hatte die kleine dreiköpfige Ermittlergruppe, die parallel und unabhängig von den offiziellen Ermittlungen in Einsatz gewesen war, nie Harry-Hole-Gruppe genannt. Obwohl es das eigentlich ziemlich genau traf. Inzwischen war Harry an der Polizeihochschule, Björn in Brünn bei der Kriminaltechnik und sie selbst war ins Dezernat gewechselt, wo sie zur Chefermittlerin aufgestiegen war. Willers Augen glänzten, noch immer lächelnd.
»Schade, dass Harry Hole nicht...« »Schade, dass wir jetzt nicht die Zeit haben, uns zu unterhalten, Willa. Wir müssen einen Mord aufklären. Begleite Berntsen und halte Augen und Ohren offen.«
Truls Berntsen drückte mit dem Daumen auf den Klingelknopf, hörte es drinnen läuten und dachte, dass er aufhören sollte, Nägel zu kauen. Er ließ den Knopf los. Als er Michael gebeten hatte, ins Dezernat für Gewaltverbrechen versetzt zu werden, hatte dieser ihn nach den Gründen für diese Bitte gefragt. Und Truls hatte frei heraus zugegeben, dass er auf der Karriereleiter gerne ein Stück weiter nach oben wollte, ohne sich dafür den Arsch aufzureißen. Jeder andere Polizeipräsident hätte Truls rausgeworfen. Aber dieser konnte das ja nicht. Dafür hatten die beiden zu viel gegeneinander in der Hand. In jungen Jahren waren sie durch eine Art Freundschaft verbunden gewesen. Später handelte es sich um eine Art Symbiose, wie bei Putzerfisch und Hai. Inzwischen verbanden die gemeinsamen Sünden und Schweigegelübde sie untrennbar miteinander und bewirkten, dass Truls Berntsen sich nicht einmal verstellen musste, als er seine Bitte formulierte. Die Tür ging auf. Drei junge Frauen starrten ihn mit entsetzten Gesichtern an. Ganz offensichtlich hatten sie bereits mitbekommen, was passiert war.
»Polizei«, sagte Truls und hielt seine Marke hoch. »Ich habe ein paar Fragen. Hat jemand von Ihnen etwas gehört? Also zwischen...«
»Ein paar Fragen, für deren Beantwortung wir auf Ihre Mithilfe hoffen«, sagte eine Stimme hinter ihm.
»Der neue Willer.«
Truls sah das Entsetzen aus den Gesichtern der Frauen weichen. Ihre Mienen entspannten sich sichtlich.
»Natürlich«,
sagte diejenige, die die Tür geöffnet hatte. Die jungen Frauen gingen ins Wohnzimmer voraus. Zwei von ihnen räumten schnell ein paar Bierflaschen und Gläser vom Tisch und verließen damit den Raum.
Wir hatten gestern eine Party«,
sagte diejenige, die die Tür geöffnet hatte, entschuldigend.
»Das ist so schrecklich.«
Trills war sich nicht sicher, ob sie den Mord an der Nachbarin meinte oder dass er passiert war, während sie gefeiert hatten.
»Haben Sie gestern Abend zwischen 10 Uhr und Mitternacht irgendetwas gehört?« fragte Trills.
Das Mädchen schüttelte den Kopf.
»Hatte Else...«
»Elise«, korrigierte Villar sie, der mittlerweile Block und Stift gezückt hatte.
Trills dachte, dass er das vielleicht auch tun sollte. Er räusperte sich. »Hatte Ihre Nachbarin einen Freund, der öfter mal hier war?«
»Weiß ich nicht«,
antwortete das Mädchen.
»Danke, das war schon alles«, sagte Trills
und drehte sich um, um zur Tür zu gehen, als die anderen Mädchen zurückkamen.
»Vielleicht sollten wir auch noch hören, was die anderen zu sagen haben«, meinte Villar. »Ihre Freundin hat angegeben, dass sie gestern Abend nichts gehört hat und nicht weiß, ob es Personen gibt, mit denen Elise Hermansen in der letzten Zeit regelmäßig Kontakt hatte. Haben Sie da noch etwas hinzuzufügen?«
Die zwei sahen sich an, ehe sie sich wieder Villar zuwandten und synchron ihre blonden Köpfe schüttelten.
Trills entging nicht, dass sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf den jungen Ermittler richteten, aber das machte ihm nichts aus. Er hatte weitreichende Erfahrung damit, übersehen zu werden. War den kleinen Stich in der Brust gewohnt, seit Üller ihn damals in der weiterführenden Schule endlich einmal angesprochen hatte, nur um zu fragen, ob er wisse, wo Michael sei und ob er ihm etwas ausrichten könne. Schließlich gab es damals noch keine Handys. Einmal hatte Trills gesagt, dass das nicht einfach werden würde, da Michael mit einer Freundin beim Zelten sei. Dabei war das mit dem Zelten gelogen, aber er wollte wenigstens einmal denselben Schmerz, seinen Schmerz, in ihrem Blick sehen.
»Wann haben Sie Elise zuletzt gesehen?« fragte Villar.
Die drei jungen Frauen sahen sich noch einmal an.
»Wir haben sie nicht gesehen, aber...«
Die eine kicherte und hielt sich entsetzt die Hand vor den Mund, als ihr klar wurde, wie unpassend ihr Verhalten war. Die junge Frau, die ihnen die Tür geöffnet hatte, räusperte sich.
»Enrique hat heute Morgen angerufen und erzählt, dass er und Alpha auf dem Weg nach Hause ins Treppenhaus gepinkelt haben.«
»Die sind echt asozial«, sagte die größte von den dreien.
»Sie waren halt betrunken«,
sagte die dritte und kicherte wieder. Die junge Frau, die die Tür geöffnet hatte, warf den beiden anderen einen tadelnden Blick zu.
»Auf jeden Fall ist eine Frau ins Haus gekommen, als sie da standen, und sie haben angerufen, um sich für ihr Verhalten zu entschuldigen, falls wir wegen ihnen Ärger kriegen.«
»Wie rücksichtsvoll von den beiden«, sagte Villar.
»Und Sie glauben, diese Frau war...« »Sie sind sich sicher. Die beiden haben im Internet gelesen, dass eine 30-Jährige ermordet wurde. Das Haus war auf den Fotos zu sehen. Sie haben weiter gegoogelt und in einer Netzzeitung ein Bild von ihr gefunden.«
Trills grunzte. Er hasste Journalisten.
»Danke, meine Damen. Das war schon alles«, sagte Villar.
»Das heißt, ach ja, kann ich noch Ihre Telefonnummern bekommen?«
Die Frauen starrten ihn mit so etwas wie freudigem Entsetzen an.
»Die von Henrik und Alf«, fügte er grinsend hinzu.
Kathrine stand hinter der Rechtsmedizinerin, die neben dem Bett im Schlafzimmer in die Hocke gegangen war. Elise Hermansen lag auf dem Rücken, die Decke unter sich. Wie das Blut auf ihrer weißen Bluse verteilt war, zeigte, dass sie gestanden haben musste, als ihr die Verletzungen zugefügt worden waren. Vermutlich vor dem Spiegel. Der Teppich davor war derart mit Blut getränkt, dass er am Parkett festklebte. Die Blutspuren zwischen Flur und Schlafzimmer und die geringe Menge Blut im Bett zeigten zudem, dass das Herz von Elise Hermansen wohl schon im Flur zu schlagen aufgehört hatte. Ausgehend von der Körpertemperatur und dem Rigor Mortis nahm die Rechtsmedizinerin an, dass der Tod irgendwann zwischen 23 Uhr und 1 Uhr nachts eingetreten war. Die Todesursache war vermutlich der Blutverlust, nachdem die Halsschlagader durch einen oder mehrere Stiche seitlich am Hals und über der linken Schulter punktiert worden war.